zum Thema Strände noch ein Fun Fact. Also Australien hat grob 10.000 Strände. Wenn man an jedem Strand einen Tag verbringen würde, wäre man so ungefähr 27 Jahre unterwegs. Also
ich glaube, wir müssen los.
Ja, wir müssen jetzt auch los. Jahre.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Umfulaner Podcast-Folge. Heute habe ich meine Kolleginnen Elke und Lilly hier. Und für uns geht's heute ganz, ganz weit weg, nämlich nach Down Under, nach Australien. Und da dieses Reiseziel ja nicht nur ein Land ist, sondern ein ganzer Kontinent und es dort unheimlich viel zu beachten gibt bei der Planung, bei der Reise, beim Leben vor Ort, habe ich euch beide heute hier und frage euch aus dazu. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Elke, fangen wir mit dir an. Du bist schon öfters in Australien gereist und für mich stellt sich die Frage, ich war selbst noch nicht da, was macht dieses Reiseziel so besonders? Man hat natürlich viele Bilder vor Augen, wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat, das Great Barrier Reef, man hat das Outback, man hat unheimlich viele Landschaftsformen. Aber was macht dieses Gefühl aus, da unterwegs zu sein?
Ja, generell ist natürlich so, dass, wie du schon sagst, Australien ist halt nicht nur ein Land, sondern ein ganzer Kontinent. Alleine die Größe ist natürlich, da macht man sich meistens keine Vorstellung. Das ist also wirklich fast so groß wie alle unsere Länder in Europa zusammen. Mhm. Also ich kriege ganz oft Fragen, kann man nicht von da nach da fahren? Und dann sage ich, okay, das ist, wenn Sie von Hamburg nach Sizilien fahren, dann können Sie das auch in Australien so machen. Ja, also die Größe ist halt gigantomanisch, ne? Und man, was in Australien extrem besonders ist, ist halt einfach, dass sowohl Flora als auch Fauna fast ausschließlich endemische Arten beinhaltet. Also man kommt da einfach an und die Pflanzen sind alle anders und die Tiere sind auch alle anders. Und es gibt halt einfach so viele verschiedene Klimazonen, wie wir in Europa einfach gar nicht haben. Also klar, wir haben auch in gewisser Weise wüstenartige Gegenden, wir haben kühlgemäßigte Regenwälder, aber das hat man in Australien alles zusammen in einem Land sozusagen. Das ist halt wirklich sehr besonders.
Du hast gerade schon unheimlich viel gesagt. Was ich dann immer so im Kopf habe, ist natürlich auch Koala, Känguru, Spinne, diese Tiere vor Ort.
Alles im Angebot.
Wie vorsichtig muss man sein? Was würdest du sagen? Ja, weil Australien ja unheimlich viele giftige Tiere auch hat.
Das stimmt. Also so von jedem, was es so gibt, gibt es die giftigste Variante meistens in Australien. Das kann ich jetzt auch nicht schönreden, das ist so. Ich war aber selbst schon tatsächlich mehrere Monate auch in Australien und ich habe ein einziges Mal eine wirklich giftige Spinne gesehen. Vielleicht bin ich 20 Mal an einer vorbeigelaufen und hat sie nicht hat gesehen. Das ist möglich. Sie hat mich gesehen und ist weggerannt. Das ist sehr wahrscheinlich, aber tatsächlich hatte ich ganz, ganz, ganz wenig Berührungspunkte mit giftigen Tieren. Wieder okay. Quallen, Schlangen, Spinnen. Ja, gibt's alles. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr viel Platz für diese giftigen Tiere. Von daher, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf die trifft, ist sehr gering. Und ansonsten, die anderen Tiere sind halt einfach auch extrem besonders. Also es gibt Kasuare, sowas gibt es in Europa nicht. Wie gesagt, die meisten Arten sind endemisch, kommen also nirgendwo anders vor, außer in Australien. Also das ist schon wirklich was Außergewöhnliches.
Auch die Menschen sind ganz anders vor Ort. Ich denke sofort an dieses Feeling, ne? Irgendwie Surfer. Und ist das in den Regionen unterschiedlich oder würdest du sagen, das ist überall ganz Australien eigentlich so ein entspannter Lebensstil?
Ich wollte gerade schon sagen, das hat eigentlich tatsächlich meiner Ansicht nach nichts mit der Küste zu tun. Also ich bin einmal wirklich mit dem Auto die komplette Ostküste hochgefahren, im Outback wieder runter, an der Südküste auch entlang, dann wieder zurück nach Sydney. Vom Menschenschlag tatsächlich, also von der Freundlichkeit und Offenheit, habe ich da keine Unterschiede feststellen können. Also ich war alleine unterwegs und immer, wenn ich irgendwo gesehen wurde, abends alleine mit meinem Auto, hieß es immer: Also wir machen jetzt was zu essen, willst du nicht auch? Was, bist du alleine? Ja, ich bin alleine und dann bin ich ständig eingeladen worden.
Schön.
Und das ist mir sowohl im Outback als auch an der Ostküste passiert.
Hatten wir tatsächlich auch. Also wir hatten mal eine Panne, mussten unseren Mietwagen räumen und abgeben zur Reparatur. Und während wir den räumten, standen wir auf einem Parkplatz und es kam eine ältere Dame vorbei und meinte: Ich bin eben schon mal vorbeigefahren, ich konnte jetzt irgendwie nicht nach Hause fahren, ich war gerade einkaufen. Was ist euch denn passiert? Dann hat sie uns den Nachmittag zu sich eingeladen, hat für uns gekocht, hat für uns Obst im Garten gepflückt und aufgeschnitten und ja, ganz, ganz lieb.
Aber das ist ja sehr schön, dass es auch solche Leute dann eben gibt, die sich kümmern und dann mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Elke, du hast es eben schon gesagt, Flora, Fauna ist ganz anders, die Landschaft ist ganz anders. Australien liegt ja auf der Südhalbkugel. Wie sieht das aus mit der Reisezeit? Gibt es da Tipps? Gibt es da eine beste Reisezeit? Oder ist das ähnlich wie in anderen Ländern, dass sich das halt eben auch von Nord nach Süd einmal unterscheidet?
Ja, letzteres tatsächlich. Also Australien, klar, liegt auf der Südhalbkugel. Für viele, also viele Leute ziehen den Rückschluss dann daraus, dass automatisch die Jahreszeiten umgekehrt sind, wie bei uns. Also Winter ist Sommer, Sommer ist Winter. Generell ist das richtig, diese Annahme, aber zum Beispiel liegen Teile von Australien in den Tropen, die viel Sommerregen haben. Also ist da nicht im Sommer die beste Reisezeit. Also Reisezeit, eine beste Reisezeit gibt es eigentlich nicht. Es gibt halt einfach so viele Klimazonen, dass in jeder Zeit, wofür ich eine Anfrage bekomme, irgendwo in Australien die beste Reisezeit ist. Und da man sowieso nicht den ganzen Kontinent auf einmal besuchen kann, ist das eigentlich kein Problem. Und deswegen kann man sagen, Australien ist ein ganzjähriges Reiseziel, definitiv.
Ja. Ja.
Kommt nur darauf an, wo man hinfährt.
Ja, aber das ist ja cool, dass man sagen kann, ich möchte jetzt im September weg oder im Februar und es gibt immer eine Möglichkeit,
top
was
für die Ostküste,
ja,
top für die Südküste.
Ihr wart beide ja schon dort unterwegs und seid gereist. Was hat euch am meisten beeindruckt? Ich meine, es gibt so diese ganz großen Bilder, die man vor Augen hat. Great Barrier Reef, wie eben schon gesagt, oder auch das Outback. Was sind so die Sachen, die wirklich hängen geblieben sind bei euch?
Ich würde sagen, für mich so die Vielfalt. Also wie Elke schon angesprochen hat, natürlich die Tierwelt, aber auch einfach die Küsten, weil es unglaublich schöne Strandabschnitte gibt, die super breit und super lang sind, die... Da sind keine Leute, die da liegen oder mal spazieren, sondern ganz oft ist man auch einfach alleine und halt, ja, einfach super schön dann entlang der Küste zu reisen, was ja gängig ist.
Zum Thema Strände noch ein Fun Fact. Also Australien hat grob 10.000 Strände und wenn man an jedem Strand einen Tag verbringen würde, wäre man so ungefähr 27 Jahre unterwegs. Also,
ich glaube, wir müssen los.
Ja, wir müssen
27
jetzt auch los.
Jahre.
Nein, aber tatsächlich, ne, also wenn jetzt jemand sagt, also, boah, also mir hat Europa einfach zu viele Menschen, fahr nach Australien. Jede Person hat im grob 380.000 Quadratkilometer Platz.
Wahnsinn.
Wenn das immer noch nicht reicht, ja, dann kann ich nur noch die Antarktis empfehlen. Aber tatsächlich wirklich, wenn man wirklich weniger Menschen möchte, Australien optimal.
Mhm.
Ne, vielleicht nicht unbedingt die Ostküste, der ein oder andere Ort an der Ostküste ist tatsächlich auch, sag mal, zugebaut. Das ist aber die absolute Ausnahme, würde ich sagen. Gold Coast zum Beispiel hat ganz viele so Hochhäuser. Das erinnert schon so ein bisschen an Honolulu oder Spanien-Festland. Und das ist also wirklich ist der einzige Ort, der mir einfällt, der wirklich zugebaut ist. Und da gibt es noch sehr, sehr viele andere Orte, die das nicht sind.
Ab nach Australien. 27 Jahre danach kommen wir vielleicht
ja,
zurück.
27
oder auch nicht.
Jahre. Wir buchen auch grundsätzlich nur Hinflüge.
Korrekt. Ihr habt es gerade schon gesagt, Australien ist riesig. Also, dass man nicht mal eben von A nach B fahren kann, ist da, glaube ich, üblich. Und in der Planung, wenn man jetzt hier in Deutschland sitzt und denkt, ich möchte da hinreisen, glaube ich, ist der Gedanke, möglichst viel zu sehen natürlich da. Was sind so die gängigen Routen? Also, ich meine, die Ostküste ist wahrscheinlich, bietet sich vielleicht für 3 Wochen gut an. Was sind denn noch so gängige Sachen, die man in einer normalen Urlaubszeit gut entdecken kann als gebündelte Region?
Ja, also du sagst schon, Ostküste, ja, das ist so eine Art Kassenschlager, weil da halt ja auch einfach auch das Great Barrier Reef ist und das interessiert natürlich super viele Leute. Sowas haben wir in Europa auch nicht, nicht in der Größe schon mal gar nicht. Und das ist natürlich eine gute Option. Also wenn jetzt jemand noch nicht in Australien war, macht man ganz, ganz häufig die Ostküste, vielleicht noch in Kombination mit ein paar Tage Outback. Aber da kommt man schon immer gleich zum Punkt, ein paar Tage Outback. Man fliegt halt 2 Stunden, 3 Stunden, je nachdem, wo man an der Küste ist, überhaupt, um ins Red Center zu kommen, also zum Uluru, zum Ayers Rock.
Mhm.
Das könnte man noch kombinieren und dann sind 3 Wochen auch schon vorbei, vielleicht noch 3 Tage Sydney und das war's dann schon. Das ist so ein bisschen der Klassiker, würde ich sagen, für jemand, der Australien noch nie gesehen hat. Und wenn dann die Leute entweder etwas mehr Zeit haben oder vielleicht schon mal da waren, ganz häufig natürlich Südküste bietet sich total an, zwischen Melbourne und Adelaide beispielsweise. Da gibt es so klangvolle Namen wie die Great Ocean Road zum Beispiel. Melbourne als Stadt ist halt total spannend, finde ich. Dann, wenn die Leute schon häufiger da waren, oft Westaustralien, Südwestaustralien. Der Norden kommt dann danach meistens erst, wenn die Leute schon 2-3 Mal da waren.
Ich glaube, dieser Norden, diese nördliche Region ist ja auch nochmal was ganz anderes von der Reise her, ne? Das ist ja da um Broome, glaube ich, oben die Region dann.
Ja, genau. Broome oder Darwin, das ist der nördliche Teil des Northern Territory und der nördliche Teil von Western Australia. Und das ist eine ganz große, riesengroße, aride, relativ trockene Region, aber auch mit ganz besonderer Vegetation. Da gibt es diese riesengroßen roten Ameisenhügel und sowas hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Kakadu National Park, gibt es viel mit so Art Billabongs, heißen die. Das sind so Flussläufe, wo man mit dem Boot drüber fahren kann. Also total schöne Sachen kann man machen. Gibt natürlich Krokodile zu sehen, ja, besser im Boot bleiben. ja, und das ist halt einfach nochmal komplett anders als der Süden oder der Osten. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen tatsächlich. Da kann man wirklich einzelne Reisen draus machen. Das ist ja wie in Europa. Man macht ja auch nicht Spanien, Portugal, Frankreich, alles gleichzeitig. Und das ist von der Räumlichkeit gesehen her vergleichbar mit dem Norden des Northern Territory, also alle Wahnsinn. Länder zusammen.
Ich glaube, was auch ein ganz großer Punkt ist in Australien, ist sicherlich, also wie ihr eben schon gesagt habt, diese Einsamkeitserfahrung, dass man eben halt auch stundenlang, tagelang, eventuell auch einfach mal keine Menschenseele da trifft. Wie ist es für euch gewesen, da mit dem Mietwagen oder mit einem Camper unterwegs zu sein, lange Strecken zu fahren, unterwegs alleine zu sein?
Ich würde nicht sagen, dass die Einsamkeit da irgendwie ein negativer Punkt ist. Mhm. Man ist ja irgendwie, also gerade wenn man mit Mietwagen oder Camper unterwegs ist, sehr flexibel. Ich meine, bei unseren Reisen sind die Stationen vorgeplant, sodass man eh weiß, okay, wir sind jetzt 2 Tage hier und dann 3 Tage da. Aber klar, die weiten Strecken, die muss man teilweise in Kauf nehmen. Aber ja, ich würde nicht sagen, dass dem das einen Abbruch tut. Der Weg ist das Ziel.
In Ordnung. Die nächste Frage wäre der Linksverkehr, was ja auch bei, ich weiß nicht, ob das bei Kunden auch ein Thema ist, ob die sich davor scheuen. Habt ihr da eine Erfahrung für? Oder würdet ihr sagen, einsteigen und los geht's, weil man fährt wahrscheinlich eh nicht sofort durch eine Stadt, sondern erstmal ländlich, oder?
Ja, Stadtverkehr ist dann vielleicht herausfordernd, würde ich sagen. Mhm. Aber man ist ja irgendwie doch schneller drin, als man vielleicht am Anfang denkt, weil natürlich alle auf der Seite fahren und man nicht so richtig die Option hat. Sowas wie Kreisverkehr ist dann natürlich, da muss man nochmal überlegen. Aber auch da, also ich habe wenig das Gefühl, dass das Leuten Sorge bereitet tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Elke das anders sagen würde.
Nö, kann ich eigentlich auch nicht sagen. Also ab und zu ist das mal so ein Thema. Da kriegt man die Frage, was ist denn jetzt, auf welcher Seite fährt man? Weil die Leute es einfach nicht wissen. Und dann erzähle ich das da ein bisschen dazu, wie das so eventuell sein könnte, wenn man auf der linken Seite fahren muss, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, eben mit der anderen Hand zu schalten. Mhm. Das ist aber mit den meisten Mietwagen eh kein Thema, weil es fast alles Automatik ist. Also es gibt eigentlich keine Schaltwagen mehr. Da ist dann dieses Schaltthema schon mal raus. Und ansonsten, ja, ist immer gut, wenn man da fährt, wo die anderen auch fahren. Das ist zu empfehlen auf jeden Fall. Und wenn halt, das ist tatsächlich eher ein Thema, wenn man in etwas ländlichere Regionen kommt und nicht so viele Autos auf der Straße sind.
Dass man dann wahrscheinlich
wenn einem dann plötzlich auf der rechten Seite so ein Roadtrain entgegenkommt, aber dann merkt man relativ schnell, dass man falsch ist. Ja. Und selbst wenn man richtig wäre, würde ich dann auf die andere Seite fahren.
Ich hatte das eher, als ich zurück war. Die erste leere Landstraße war dann so, eigentlich fahre ich hier auf der anderen Seite.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, nach so einer langen Reise, wenn man dann wieder im deutschen Straßenverkehr ist.
Ja, vor allen Dingen, wenn dann wenig Verkehr ist. Das ist ja dann immer so die Krux.
Zur Not erstmal auf der Mittelspur bleiben und dann gucken, wann einer entgegenkommt.
Genau, dann kann man entscheiden. Zu dem Thema längere Strecken fahren, da braucht auch keine Angst zu haben. Also wenn jemand nicht ankommt an der geplanten Unterkunft am Abend, dann wird gesucht und es ist tatsächlich noch niemand weggekommen. Nur zur Info.
Das ist erfreulich zu hören, dass sie alle angekommen sind bisher.
Ja, ist so.
Aber sonst machen sich ja wahrscheinlich auch die Gastgeber einfach ein bisschen Sorgen. Ne?
Die rufen uns dann an und sagen, wo sind denn die Gäste? Ja, das finde ich jetzt heraus. Und es ist wirklich noch nie irgendwas vorgekommen, großartig. Ja. Also noch nicht mal irgendwelche, hier diese Geschichte mit den platten Reifen oder so. Mhm. Äußerst selten. Okay. Wirklich sehr selten.
Ja. Also eigentlich auch gute Straßenverhältnisse?
Total, ja. Also ganz ehrlich, wer hier die A1 gewohnt ist und fahren kann, der kann auch in Australien fahren.
Kommen wir vom Fahren zum Fliegen. Die Anreise ist natürlich lang. Das ist das Einzige, was ich damit verbinde.
Tja, kann man nicht schönreden.
Kann man nicht schönreden. So ist es. Wie lange ist man unterwegs?
Ja, die absolut schnellsten Verbindungen nach Australien gehen natürlich nach Westaustralien, nach Perth. Das ist aber nicht die erste Wahl in der Regel. Ne? Das sind dann... Je nachdem mit den schnellsten Flugverbindungen sind es so zwischen 19 und 20 Stunden. Und wenn man dann so die klassischen Ziele, Melbourne, Sydney, Brisbane, sowas anfliegt, liegt man in der Regel, je nach Fluggesellschaft, ab 22, 30 bis 24. Mhm. Das sind die besten Verbindungen, inklusive dann der Umsteigezeit am entsprechenden Umsteigeort. Ja.
Ja. Was sind so die gängigsten Flugverbindungen? Wo fliegt man?
Also Klassiker und ein großes Volumen bieten die arabischen Fluggesellschaften ganz klar. Alles, was über den arabischen Golf liegt, also zum Beispiel Emirates, Etihad, Katar, die fliegen auch sehr viele Ziele in Australien an. Also die fliegen fast alle großen Städte an, bis auf Cairns. Und alternativ, sehr häufig, ist halt einfach zum Beispiel die Singapore Airlines. Die haben ihren Heimatflughafen logischerweise in Singapur. Die finde ich ganz empfehlenswert, jetzt auch nicht als Airline unbedingt. Jetzt möchte ich die herausheben in irgendeiner Form. Was ich bei denen super finde, bei den Routings im Allgemeinen über Asien, ist, dass man die Flugstrecke besser unterteilt. Man hat halt erstmal 12 Stunden nach Bangkok, nach Hongkong, nach Singapur und dann hat man nochmal so 8 weiter. Und bei den arabischen Airlines ist es halt 6 Stunden, 6:30 Stunden an den arabischen Golf und dann aber 14, 15 oder 16 weiter.
Das zieht sich wahrscheinlich nochmal ziemlich
weit. Deswegen, also meistens empfehle ich auch eine Zwischenübernachtung beziehungsweise 2, 3 Zwischenübernachtungen in den super interessanten Städten in Asien zum Beispiel.
Ja. Was sind da so die gängigsten Sachen, die man dann ganz gut nachmachen
kann? Singapur, Bangkok, Hongkong. Ja. Das sind eigentlich so die Klassiker, sage ich mal. Ja. Es gibt auch andere Routing-Möglichkeiten. Das wären aber jetzt nicht unbedingt die Routen, die automatisch von Airlines angeboten werden. Man kann da immer was basteln natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich war aber noch nie in Tokio, dann kann man da auch was basteln. Ne? Mhm. In der Regel, also die schnellsten Verbindungen sind halt diese 3 Städte.
Okay. Und macht es Sinn, über die andere Seite zu fliegen? Ich glaube, nach Neuseeland macht man das ja auch öfters mal, dass man über die USA beispielsweise fliegt. Für Australien sinnvoll oder nicht?
Kann man machen. Also sinnvoll, es kommt drauf an, wie man sinnvoll definiert. Also möglich ist es auf jeden Fall. Man kann zum Beispiel über die Städte San Francisco oder Los Angeles einen Flug routen. Da gibt es Flugverbindungen, die direkt von Deutschland an die Westküste USA gehen. Dann fliegt die Partner-Airline United zum Beispiel weiter nach Sydney, nach Brisbane. Es gibt sogar Flüge nach Auckland tatsächlich von der Westküste. Kann man definitiv machen. Ist nicht ganz so populär, weil das Routing einen kleinen Tick länger ist und in der Regel etwas teurer als das Routing über den arabischen Golf oder über die asiatischen Staaten.
Okay, ja gut.
Kann man aber machen. Okay. Glücklich ist alles.
Was gibt es denn noch beim Visum zum Beachten?
Visum ist ein elektronisches Visum in elektronischer Form, wie die meisten Länder mittlerweile schon umgestellt haben. Ist ähnlich wie das amerikanische ESTA. Das ist einfach ein auszufüllendes Formular, was also online ausgefüllt werden muss. Man muss einen Account kreieren. Ich habe extra so eine kleine Bedienungsanleitung geschrieben, damit es nicht zu kompliziert wird. Man füllt einiges aus, lädt den Reisepass hoch und dann kann man eine Einreisegenehmigung für ein ganzes Jahr beantragen. Also sie ist ein ganzes Jahr gültig. Und dann innerhalb dieses Jahres kann man dann jeweils auch mehrere Male bis maximal 3 Monate zu touristischen Zwecken einreisen. Mhm. Also es ist relativ unkompliziert. Man kriegt meistens die Genehmigung innerhalb von 24 Stunden.
Okay, ja gut. Das ist ja wirklich entspannt eigentlich, wenn man dann direkt die Rückmeldung hat.
Formulare kann man leider nicht eliminieren. Das ist einfach so. Im Prinzip ist das ähnlich wie diese Zettel, die man früher ausgefüllt hat. Die hat man dann im Flieger bekommen oder spätestens am Flughafen.
Mhm, stimmt.
Da musste man die ausfüllen. Das Ganze macht man jetzt vorab elektronisch.
Kommen wir zum Abschluss. Wir träumen noch mal kurz. Wenn ihr euch noch mal einen Ort aussuchen könntet, wo ihr euch jetzt hinbeamen würdet, was wäre das?
Ich würde irgendwas im Südwesten nehmen. Ich fand, da waren die Orte irgendwie so oder sind die Orte so nett und süß und schnucklig und ganz schöne Küstenabschnitte und halt noch mal weniger Leute als an der Ostküste. Da wäre ich offen für einen Vorschlag. Für welchen Ort, da ist es mir eigentlich egal, aber ich würde den Südwesten eher mehr empfehlen.
Ja, was soll ich jetzt sagen, wenn ich auch dahinter gehe? Das ist schlecht, dann verkaufen wir keine anderen Reisen mehr. Nein, aber tatsächlich, ich würde es ein bisschen differenzieren. Ich mag auch eigentlich gerne Städte. Mhm. Und für mich sind Sydney und Melbourne beide als Städte einige der interessantesten Städte auf diesem Planeten. Also deswegen, wenn ich Städte aussuchen sollte, wäre es eine von diesen beiden Städten. Alleine auch bei Sydney, allein aufgrund der geografischen Lage. Ne? Die Lage ist einfach sensationell mit dem Naturhafen und so. Also ähnlich wie Hongkong, wirklich spektakulär. Gibt es halt vergleichbar so nicht mehr irgendwo anders. Und ansonsten mag ich halt auch den Südwesten und auch überhaupt die Westküste sehr gerne, weil da tatsächlich eben auch nicht sehr viele Leute immer anzutreffen sind und es einfach wunderschöne Landschaften gibt. Dann nicht, dass es die im Osten nicht gibt, aber eher tendenziell tatsächlich wegen noch weniger Leute als an der Ostküste.
Was machen diese Städte für dich so besonders?
Wie gesagt, also Sydney finde ich schon allein aufgrund der Lage spektakulär. Die haben so viele Strände direkt an der Stadt dran und auch schöne Strände. Es gibt ganz viele Städte, finde ich, die an der Küste liegen und jede Menge Strände haben, die aber ganz furchtbar sind, weil das einfach so Stadtstrände sind. Und das hast du in Sydney zum Beispiel nicht. Die haben auch ganz viel zum Beispiel an den Stränden so Pools, so vom Meerwasser abgetrennte Pools. Wenn jetzt jemand Angst hat, im Meer zu schwimmen, weil da gibt es ja Haie und was weiß ich, alles, was giftig ist, dann kann man das super nutzen und ist halt einfach trotzdem am Meer und kann quasi im Meer schwimmen. Die sind da mit Meerwasser gefüllt. Das gibt es fast an jedem Strand in Sydney. Das finde ich zum Beispiel total toll.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Ja, ich mag einfach Ja, die Stadt an sich, muss ich sagen, ist einfach auch, die haben ein tolles Gastroangebot, total interkontinental. Es gibt ja viele Auswanderer auch in Sydney, das gibt es in Melbourne dann halt eben auch. Und Melbourne hat, finde ich, durch den Fluss, der durch die Stadt fließt, nochmal so ein ganz anderes Flair. Ich komme ja aus Köln, das ist dann irgendwie vielleicht so eine kleine Erinnerung, der große Fluss in der Stadt. Vielleicht ist das so ein Heimatgefühl, was es mir gibt. Aber Melbourne finde ich halt auch, die haben Kunst- und Kulturszene richtig viel Auswahl. Und die haben halt diese bekannten Lanes zum Beispiel, so ganz kleine Gässchen und so, wo ganz viele so kleine Läden sind, Street Art und so. Deswegen gefällt mir Melbourne auch sehr gut.
Klingt sehr gut. Ich möchte jetzt auch los und dann hänge ich über die 27 Jahre noch dran.
Komm mit.
Perfekt. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich für heute hier durch. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Sehr
Wer
gerne.
Jetzt nach Australien möchte und die Planung nicht in die Hand nehmen möchte, darf sich natürlich gerne bei euch beiden melden. Ihr seid ja die Experten und stellt was Gutes zusammen. Passt dann perfekt zur Reisezeit, zur Dauer, zu die Flüge sind in optimal. Also da darf sich gerne gemeldet werden, wer jetzt Lust hat, nach Australien zu reisen. Und dann würde ich euch verabschieden und sage bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.